Ich glaube, das hast du sogar so gesagt, wie du und Max euch damals kennengelernt habt, dass das so ein bisschen daraus kam, dass ihr quasi beide in der Eventbranche zu tun hattet, beide im Saarland. So klein ist das Saarland ja doch wieder nicht so, aber anscheinend ist es klein genug, als dass man sich da sehr oft über den Weg läuft und dass quasi aus der Konkurrenz dann eine gewisse Partnerschaft und Freundschaft auch wurde. So. War das wirklich so romantisch oder?
Es gibt, wir haben uns auch zu Beginn, ne, wie das so ist, ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten bei Phenomena damals, glaube ich, 4000 Cold Calls irgendwie gemacht und Abschlüsse null. Ne? Und da hat der Max natürlich gesagt, ey Marc, was machst du denn da vorne? Sag ich mal so, was soll ich mit Zahlen machen, wenn nichts reinkommt, etc. Ne? Da habe ich dann so ein bisschen sozusagen die Peitsche bekommen. Auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, ah ja, dann mach's doch selbst, ne? So nach dem Motto, dann wirst du sehen, wie das sozusagen ist. Das ist nicht so einfach.
Ich hätte jetzt gerne gewusst, ja, was sagst du, was gibst du denn so drei Learnings von dir quasi, wenn jemand sagt, ja, ich meine, die wollen jetzt in dem Alter wahrscheinlich nicht anfangen, irgendwas zu gründen, aber wenn sie es wollen in ihrer Zukunft, was gibst du denn so für drei Learnings mit, worauf sollte ein Gründer achten?
So, einen wunderschönen guten Abend. Liebe Grüße gehen raus an nach Kassel und nach Berlin. Herzlich willkommen, Marc. Der Marc ist heute unser Gast, CEO und Co-Founder von Emlyn. Emlyn ist, und Marc, ich halte es mal jetzt ganz kurz so, damit musst du gleich ein bisschen mehr darüber erzählen kannst, ist eine simple und innovative B2B Content as an Experience Plattform. Das sind so diese Sachen, die man auf Deutsch irgendwie nicht sagen kann, weil das klingt dann auf Deutsch irgendwie nur so halb so cool. Aber ich gebe das mal gleich an dich weiter. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, was Emlyn vielleicht wirklich so ist und wie es dazu kam ursprünglich.
Ja, genau. Servus. Servus Luca, Servus Ivo. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, heute hier in eurem Podcast als Gast teilnehmen zu dürfen. Genau, also mein Name ist Marc, bin Mitgründer von Emlyn, wie du richtig gesagt hast, komme ursprünglich aus dem Saarland, bin inzwischen, wie du auch richtig gesagt hast, in Berlin angekommen. Und du hast eigentlich das, was wir tun, sehr gut beschrieben. Auf dem Blatt Papier entwickeln wir wirklich so die simpelste und innovativste Technologie, um B2B-Content als echte Experience zu distribuieren. Wir gehen aber eigentlich einen Schritt weiter. Die Vision ist es wirklich so ein Stück weit einen sehr neumodischen Begriff, B2B Buyer Enablement so von Scratch eigentlich neu zu definieren oder auch neu zu entwickeln. Das heißt, alles so rund um Sales Tech, MarTech, da kann man uns so Pi mal Daumen einkategorisieren.
Ja, alles klar. Du musst uns, glaube ich, so ein bisschen abholen, Marc, weil ich bin auch, arbeite selber im Sales. Also ich glaube, ich kann viele Sachen ganz gut nachvollziehen und konnte mit den meisten Begriffen viel anfangen. Ich glaube, da gibt es so den einen oder anderen Hörer, der da vielleicht nicht so drin ist. Mal so ganz pragmatisch oder ganz simpel runtergebrochen. Sagen wir mal, ich habe jetzt selber eine Firma, ja, oder ich verkaufe, keine Ahnung, Tische. Und ich fange an, eben irgendwie Einzelpersonen zu targeten, ja, irgendwie reiche, wohlhabende Personen, weil meine Tische unglaublich viel kosten und unglaublich edel sind. Wo, an welcher Stelle, ganz simples Beispiel, ja, aber an welcher Stelle kommt eure Lösung rein? Also welchen Value quasi gebt ihr dem Unternehmen?
Genau, gute Frage. Also wo wir oftmals mit Emlyn unterstützen, ist eigentlich in der Individualkommunikation, also in der 1-zu-1-Kommunikation. Das heißt, es gibt ja sehr viele Tools und Lösungen wie CRM-Systeme, Marketing-Automatisierungsplattformen, die eher diesen One-to-Many oder One-to-Few, also Top und Mid of the Funnel, sage ich mal, Prozess sehr gut abbilden. Also das heißt, wenn ich eine breite Masse so mit den gleichen Informationen versorgen möchte, und wir positionieren uns eigentlich mit Emlyn eher so Richtung Mid Bottom of the Funnel, was eben dann heißt, wir hatten ein Verkaufsgespräch, sei es ein On-Site-Meeting oder aktuell auch verstärkt, logischerweise virtuell. Und dann im Nachgang, sage ich mal, ja, sehr schnell und einfach individuell die richtigen oder passenden Content-Assets zur Verfügung zu stellen. Also das ist so ein bisschen, wo wir unseren ersten Ansatz haben. Also wirklich, wie schafft man es in Sekundenschnelle ohne IT-Design, Coding-Skills, ziemlich coole Content Experiences oder Buyer Experience für seine Kunden zu generieren. Das muss man sich vorstellen, wie so Content Packages frei nach dem Motto eben keine E-Mails mehr mit etlichen Verlinkungen oder PDF-Anhängen verschicken, sondern wir packen das eigentlich in eine ganz neue Experience und helfen eben dabei, ja, den Sales-Zyklus extrem zu verkürzen, eine qualifiziertere Pipeline auch für unsere Kunden zu generieren. Und eine qualifiziertere Pipeline, gerade wenn du aus dem Sales kommst, muss ich dir nicht erzählen, mündet letztendlich auch in hoffentlich Closed More Deals. Und das ist so ein bisschen, wo Emlyn eigentlich unterstützt oder angesiedelt wird.
Verstehe, verstehe. Okay.
kurze Frage nochmal zu dem Produkt, um vielleicht auch wirklich alle Zuhörer abzuholen. Wenn man auf eure Homepage geht, findet man so ja, eine Unterteilung, würde ich sagen, einmal zwischen Content Management oder Hub, Content Engagement, Distribution und Content Intelligence. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, was die einzelnen Prozesse oder was die einzelnen Teilbereiche genau sind.
Genau, also wir haben eigentlich drei Kernelemente in unserer Technologie. Das ist zu einem, wie du richtig gesagt hast, Content Availability, also wo es darum geht, wie schaffe ich es praktisch, alle meine Marketing- und vertriebsunterstützenden Dokumente in einem zentralen Hub jederzeit unternehmensweit zur Verfügung zu haben. Also super smart und intelligent. Wir sprechen hier selbst immer intern von Content at your fingertips. Das ist ein Bruchteil unserer Lösung. Gibt es auch sehr viele Lösungen, die haben sich nur darauf spezialisiert. Stichwort Content Management Systeme, was du auch gesagt hast. Für uns oder bei uns geht es aber eher darum, und das ist eigentlich das Herzstück, Content Engagement. Wie schafft man es praktisch, aus diesen Materialien in Sekundenschnelle eine individuelle Content Experience zu generieren? Diese kann man dann distribuieren mit seinen Prospects, aus dem Vertrieb heraus, Stichwort Sales Follow-up E-Mail oder Stichwort Social Selling über eine Xing-LinkedIn-Konversation zum Beispiel, oder auch aus dem Marketing heraus, Stichwort Account-Based, wenn man einen Zielkunden hat. Und im letzten Schritt kann man dann natürlich sehr genau analysieren, also Stichwort Content Intelligence. Wer hat sich was angeschaut? Also auf Prospect-Ebene, wie lange hat es überhaupt, was dem Vertrieb extrem dabei hilft, eine klare Next Action ableiten zu können, aber aus Marketing-Sicht eben mindestens genauso spannend auch zu sehen. Ich sage immer gerne überspitzt, um einfach zu erkennen, nicht mehr blind Content zu produzieren, sondern den richtigen Content, der wirklich dann auch konvertiert in unterschiedlichen Funnel-Stages.
Ja, macht Sinn. So ein bisschen, wenn wir so ein bisschen einen Schritt zurückgehen zur Entstehung oder Gründung von Emlyn, das ist jetzt nicht unbedingt dein erstes Startup, Marc. Im Gegenteil, so. Also zum Hintergrund vielleicht, wenn ich das alles richtig verstanden habe, hast du erstmal selber 5, 6 Jahre quasi im Angestelltenverhältnis ganz normal in der Eventbranche gearbeitet, ne, und hast dann die Phänomena GmbH gegründet, zusammen mit zwei Mitgründern. Und ihr macht ja, beziehungsweise Phänomena macht ja auch Softwarelösungen, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem für die Eventbranche tatsächlich auch, ist dann, also mal ganz dumm gefragt, warum ist Emlyn nicht einfach eine weitere Produktreihe von Phänomena? Passt es da so gar nicht rein? Oder wolltet ihr einfach irgendwie das noch ein bisschen trennen? Oder wie kam es zu dem Entschluss, ein neues Unternehmen zu gründen irgendwann?
Genau, also wie du richtig gesagt hast, ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann, habe eine Ausbildung gemacht in einer kleinen, aber renommierten Agentur, die Sportgroßveranstaltungen federführend durchgeführt hat, habe aber damals auch schon so mit 17, 18 meine erste Event-Klitsche gegründet gehabt, also wo ich einfach nebenher noch ein paar Veranstaltungen selbstständig organisiert habe, auch wirklich alles von Messen, Konferenzen, Partys, Fashion-Shows, warum auch immer, etc., also wirklich alles querbeet, habe dann natürlich auch so ein bisschen, ja, hat Blut geleckt, ne, so ein bisschen halt an der Gründung etc. ging natürlich auch sehr viel schief, aber ich denke, man konnte sehr viel lernen. Und aus meinem Angestelltenverhältnis heraus habe ich dann in der Tat damals ein Problem erkannt. Und da ging es spezifisch um diese klassischen Goodie-Bags oder Messetaschen, die ich auch zuhauf praktisch packen durfte, zigtausende. Und irgendwann ist mir aufgefallen, okay, wir leben im 21. Jahrhundert, warum geht das auch nicht digital? Und da ist einfach so ein bisschen der Funke übergesprungen und wir haben einfach mal gemacht, ne? Da habe ich den Max, wie gesagt, kennengelernt über Umwege, also mein Mitgründer von damals. Wir waren aber beides keine Softwareentwickler und haben dann einen dritten, sage ich mal, natürlich gebraucht, der die Software dann entwickelt. Und wir sind da relativ blauäugig an die Sache rangegangen, haben sehr viel Learning by Doing und konnten Phänomena aber dann. Es war ein Venture Case auch dann geworden. Also am Anfang haben uns viele belächelt, aber ich hatte natürlich ein relativ großes Netzwerk aus dieser Eventbranche und wir haben halt viele Leute gefragt, hör mal zu, so eine digitale Variante von diesen Messetaschen, wäre das nicht was? Also wir haben uns sehr früh so ein bisschen so ein Proof of Concept reingeholt und letztendlich ist es so, also um 2015 haben wir das ja gegründet, war das bis 2020 eigentlich wachsend gewesen. Wir haben Tausende von Kunden gehabt in über 30 Ländern, auch unter anderem namhafte wie Facebook, O'Reilly, Red Bull etc. Also das hatte Potenzial gehabt und dann plötzlich, wir wollen natürlich nicht alles da drauf schieben, aber plötzlich kam leider Covid und die Eventbranche war eigentlich von heute auf morgen leider runtergefahren. worden. Das heißt, sehr viele Unbekannte, nicht nur bei uns, auch bei unseren Kunden logischerweise, weil die Veranstaltungen, für die sie sich die Technologie eingekauft hatten oder lizenziert haben, fanden plötzlich nicht mehr statt. Und wir standen vor einer sehr großen Herausforderung damals. Also was machen wir jetzt eigentlich? Brutal Wachstum getrieben. Also alle die Growth-Jungs, sage ich mal immer. Wir wollten das Ding wirklich richtig groß machen. Und plötzlich stand man da, ups, keine Veranstaltung mehr. Es ist eine Finanzierungsrunde, die wir kurz vorm Abschluss hatten, leider geplatzt. Und wir haben sehr viel gelernt, wie man mit Geld, sage ich mal, plötzlich in sehr schweren Zeiten auch dann umzugehen hat oder muss in dem Fall auch, und haben dann auch, sage ich mal, mit unseren ganzen Gesellschaftern auch entschieden, dass es Sinn macht, dass dieser Growth-Case leider gestorben ist jetzt erstmal, und wir das Unternehmen aber dann ein profitables Unternehmen geflippt haben, und das gibt's auch noch, das Unternehmen. Jetzt ist sozusagen die Event-Technologie-Sparte ja auch nochmal sehr schnell stark wachsend, das ist wieder ein Hot Space prinzipiell. Wir haben aber beschlossen, dass das jetzt nicht so unsere Materie mehr ist, weil wir, wie gesagt, immer einen Growth Case bauen wollten, und daraus ist eigentlich Emden entstanden. Also es hat eher aus der Problematik, die wir bei Phenomena, was ich eingangs ja gesagt habe, dass man oftmals so eine Massenansprache vornimmt, man versucht irgendwie sehr viele Kunden gleich irgendwie anzusprechen, wo wir dann irgendwann gemerkt haben, ups, das funktioniert nicht so, und dann haben wir uns gedacht, okay, lass uns dahingehend doch eine Lösung bauen, aber wir wollten das unbedingt, sage ich mal, von Phenomena abkapseln, weil es wenig bis gar nichts eigentlich damit zu tun hat und damit auch nochmal die Weichen stellen, um halt wirklich auch einen Growth Case, sage ich mal, zu bauen. Mein Mitgründer hat vor ein paar Wochen, der Max, auch noch irgendwie so einen Vortrag gehalten, was es eigentlich ganz gut trifft, bei einer Fucked Up Night, how to go from 1 million annual recurring revenue to zero in just one night. Und so hat es sich auch, sage ich mal, angefühlt in etwa. Aber daraus ist es so ein bisschen entstanden, und weil wir die Vision haben, ja, hoffentlich was Großes, sage ich mal, was Nachhaltiges aufzubauen, was verändert, sage ich mal, auch einen Mehrwert logischerweise Unternehmen bringt, ist daraus praktisch Emden entstanden, und deswegen braucht man dort auch eine neue, sage ich mal, eine Gesellschafterstruktur nochmal.
Okay, aber die Firma gibt es noch, und wenn jetzt die ganze Veranstaltungsbranche wieder, oder es geht ja sozusagen auch schon so langsam los, kann man wieder sagen, da ist jetzt immer noch ein Fokus dann drauf, aber euer Hauptfokus liegt in der neuen Firma, richtig?
Genau, also wir sind dort mehr so als Advisor noch an Bord. Wie gesagt, wir haben einen neuen Managing Director seit 1. Juli dort eingestellt, weil wir uns voll und ganz natürlich auf Emden, sage ich mal, konzentrieren wollten oder möchten, weil wir dort auch sehr gute Early Traction, sage ich mal, sehen und ein echtes Problem innerhalb von Unternehmen lösen. Und wir ziehen uns dort aber jetzt peu à peu, sage ich mal, aus dem operativen Geschäft, weil, wie gesagt, so zwei gut. Sachen, das funktioniert, sage ich mal, nicht so gut, gerade wenn man nochmal sehr early auch ist, zurück. Aber wie gesagt, die Weichen haben wir, glaube ich, gestellt, um da auch vielleicht jetzt nochmal, wie du richtig gesagt hast, wenn die Eventbranche nochmal anzieht, generell, sei es virtuell, hybrid oder auch wieder, sage ich mal, komplett offline, physisch, um da auch weiter, sage ich mal, bestehen zu können und vielleicht auch nochmal ein skalierbares Modell draus bauen zu können. Aber das machen wir nicht mehr federführend, das macht dann jemand anderes.
Okay, verstehe. Auf jeden Fall eine interessante Sache auch mit den Eventbags. Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, jetzt vielleicht mal eine kleine Anekdote. Ich habe auch auf einer Messe gearbeitet vor 5 Jahren. Das war eine Bauernmesse, also für Bauern, Landwirte. Und dort war das so, dass die haben das geliebt, zu den Ständen zu kommen und sich genau diese Bags halt zu holen. Das war das teilweise kam mir das so rüber, als ob das deren Grund ist, warum die überhaupt auf dieser Messe sind. Und dementsprechend fand ich das dann in dem Moment, als ich das gelesen habe mit den Event-Bags, quasi alles zu digitalisieren, dachte ich mir so, okay, krass, diesen Gedanken oder so zu denken, ist schon nicht schlecht, weil als ich dann in dieser Messe war, dachte ich halt, das ist sehr schwierig, aus so einem physischen Produkt etwas Digitales zu machen. Aber anscheinend, ja, so wie du es gesagt hast, hat's ja gut funktioniert.
Ja, du wirst lachen. Das war eigentlich immer so die zweite Frage von Kunden oder auch von Investoren. Ja, was passiert denn jetzt mit diesen physischen, haptischen Dingen? Ne? Der Kugelschreiber, der USB-Stick, ja, genau, oder whatever. Ich meine, klar, noch kannst du nicht irgendwie einen Kugelschreiber aus dem Handy rausholen, vielleicht irgendwann mal. Kommt noch. Aber sag mal, was unsere Intention war einfach so ein Hinblick auf Brand Awareness. Ich meine, aktuell kennt man es ja bei den Taschen. Man bekommt die in die Hand gedrückt, legt vielleicht weniger Wert drauf. Von welchem Brand ist das jetzt? Ist das Wasser von Firma X oder Firma Y? Man hat es einfach wollen konsumieren. Und unsere Idee war eigentlich, oder unsere Kunden konnten praktisch im Vorfeld den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Veranstaltungen die Info mitgeben, hey, komme doch mit deinem Voucher an den Stand XY und löse dort deinen Voucher ein. Also wir hatten so ein Voucher-Einlösesystem, ähnlich wie wir es auch von anderen Gastronomieketten, sage ich mal zum Beispiel, kennt. Und dann hat man sein Freebie-Product-Sample oder Giveaway erhalten. Und das ist natürlich für einen Aussteller viel wertvoller, weil er will ja eigentlich vor Ort im besten Fall in Kontakt kommen, ne, Leads generieren, irgendwie Umsatz, sage ich mal, generieren. Und damit konnten wir eigentlich dieses Argument immer relativ schnell, sage ich mal, so ein bisschen beiseite räumen. Ne. Hat nicht jeden überzeugt, logischerweise, weil es gibt immer die Leute, die wird es auch immer geben, die es lieben. Aber wir haben auch immer gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Also man kann sowohl physisch als auch digital sehr gut miteinander kombinieren. Und das haben auch sehr viele von unseren Kunden erkannt und hatten dann auch teilweise Umfragen gemacht plötzlich. Okay, wollt ihr überhaupt noch die physische Tasche? Und dann hat sich mehr und mehr herausgestellt, nee, die digitale reicht voll, sage ich mal, aus, auch wegen grün nachhaltig ist in der Eventbranche immer wichtiger geworden, wurde sehr viel mit grünen Zertifizierungen etc. Plötzlich gearbeitet oder hat man mitarbeiten müssen. Also wie gesagt, am Anfang wurden wir belächelt, aber früher oder später hat es dann schon rauskristallisiert, sage ich mal, es hat doch einen Mehrwert neben auch den ganzen messbaren, sage ich mal, Geschichten. Ne? Bei einer physischen, haptischen Tasche kannst du wenig bis nichts messen und wir konnten natürlich sowohl unseren Kunden, was überwiegend Eventveranstalter waren, aber auch dann den Partner und Sponsoren wiederum sehr genau den ROI aufzeigen. Und das ist schon so ein bisschen die Prämisse, warum man das macht. Ne? Es wird zwar immer sehr viel in der Branche gesprochen, ich mache das wegen Image, ja, aber die Top 5 Gründe sind eigentlich andere und da dreht sich sehr viel, sage ich mal, Lead-Gen, also Kontaktgenerierung, Umsatz, ein Stück weit Brand Awareness, auch ein Gegenüber von der Competition. Und Image ist oftmals eher so Rang 5 bis 6 von so den Top 10 Gründen, warum eigentlich Unternehmen Veranstaltungen sponsern. Zumindest ist das, was wir so ein bisschen feststellen konnten, auch wenn es vielleicht der ein oder andere anders behauptet. Ja,
ja. Nee, auch bei der Universität, weiß ich noch, als ich mit dem Bachelor angefangen hatte, haben die auch immer diese Bags uns gegeben, wo wir anstehen mussten. Dann dachte ich mir auch immer, oder jetzt zumindest denke ich mir, ganz ehrlich, das hätte man auch einfach digital machen können. Hätte man unsere E-Mail-Adresse nehmen können, hätte uns das schicken können. Da sind eh meistens nur Gutscheincodes mit drauf.
Genau, also wir hatten und haben sogar immer noch Kunden aus dem Universitätsspektrum. Ist natürlich die Zielgruppe für sowas prädestiniert. Ne? Die laufen ja den ganzen Tag gefühlt mit dem Handy in der Hand rum. Und da macht es natürlich Sinn, dann irgendwelche Voucher-Discounts oder Videos aufs Handy zu spielen. Ja. Ne? Ja. Cool.
Eine andere Sache noch, die ich gelesen hatte, du hast auch noch die MGB Holding, wo du so ein bisschen investierst in Technologieunternehmen oder berätst die auch vor allem. Willst du vielleicht etwas dazu sagen, wie es dazu kam, ob du da auch mehr investierst oder eher mehr beratest?
Genau,
finde ich also ganz interessant.
Genau, also die Holding wurde eigentlich ins Leben gerufen, um mich sozusagen ja an ein Unternehmen zu beteiligen, unter anderem auch an Emlyn. Also ich bin dort praktisch nicht als Privatperson investiert, sondern mit der Holding. Ist aber so strukturiert, dass natürlich, sage ich mal, in der Zukunft auch noch ein paar mehr Investments hoffentlich über die Bühne gehen. Aktuell hat das eher so ein bisschen Advisor oder beratende, sage ich mal, Tätigkeit. Ne? Also mir macht das auch Spaß, prinzipiell, also auch vollkommen ohne irgendwie monetären Ansatz, sage ich mal, Unternehmen halt zu beraten. Aber wenn wirklich mal der Zeitpunkt kommt und man jemand sagt, hör mal zu, das passt, neben vielleicht einem kleinen Ticket, sage ich mal, was man da irgendwie an so einer Runde sich beteiligen kann, aber vielmehr halt, ja, ich will nicht sagen operativ, aber halt beraten, dort einfach das, was man so aus 7, 8 Jahren Gründung, sage ich mal, jetzt so mitgenommen hat, einfach auch weiterzugeben an Unternehmen. Und deswegen wurde eigentlich so, ist noch ganz fresh, auch im August sozusagen 2020 diese Holding von mir halt gegründet, um das einfach, ja, wie soll ich sagen, ordentlich, sage ich mal, dann auch vollziehen zu können, aber eher auch so ein bisschen schon in die Zukunft gedacht, was vielleicht mal sein könnte. Ne? Man hat ja Träume, sage ich mal so
generell. Sollte man
haben und da will ich dann vielleicht auch noch ein bisschen was zurückgeben, wenn das mal alles relativ gut geklappt hat, woran wir arbeiten noch. Ja.
Ich glaube, du hast allen Grund, da groß zu träumen. So. Von daher hat man ja schon gesehen, dass das eine oder andere funktioniert. Von daher.
Ja.
Das machst du aber alleine, ne? Oder machst du das auch mit Max zusammen, die Beratung?
Nee, der Max hat seine eigene Holding.
Ach so, die wollte die dann nicht mehr zusammen haben.
Die MaxU Holding. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir das nicht zusammen wollten, aber es macht, also wie gesagt, wir lassen uns da natürlich auch beraten. Wir sind da jetzt auch keine Experten. Das macht schon ein bisschen mehr Sinn, wenn man das, sage ich mal, so aufsplittet, wegen Cap Table etc. Aber da muss jeder, glaube ich, für sich so ein bisschen das Ganze finden, aber der Max und ich, wir machen sehr viel, glaube ich, gemeinsam und zusammen. Da haben wir gesagt, komm, wenn jetzt jeder eine eigene Holding macht, vielleicht hat da mal jemand was, was er gut findet, der andere aber nicht. Und dann wird es natürlich immer so ein bisschen in einen Zwiespalt halt kommen. Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und haben wir gesagt, okay, jeder soll die Flexibilität haben, auch mal Dinge vielleicht alleine dann zu machen, jetzt oder in der Zukunft. Und
ja, ist doch fair. Ich habe übrigens was Lustiges dazu gelesen. Ich glaube, das hast du sogar so gesagt, wie du und Max euch damals kennengelernt habt, dass das so ein bisschen daraus kam, dass ihr quasi beide in der Eventbranche zu tun hattet, beide im Saarland. So klein ist das Saarland ja doch wieder nicht so, aber anscheinend ist es klein genug, als dass man sich da sehr oft über den Weg läuft und dass quasi aus der Konkurrenz dann eine gewisse Partnerschaft und Freundschaft auch wurde. So. War das wirklich so romantisch oder?
Krass, also ich frage mich gerade, woher du die ganzen Infos hast. Du bist top vorbereitet, du weißt ja alles. aber auf jeden Fall, es war genauso gewesen. Also es ist nicht irgendwie eine erfundene Story, die sich irgendwie aus einer Equity-Story heraus irgendwie nice erzählen lässt oder so. So, das war wirklich so gewesen. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass ich praktisch so ein bisschen Veranstaltungen durchgeführt habe, also so alles querbeet. Und der Max hat einen ganz anderen Background als ich, also einen akademischen, hat Medizin studiert und hat dann in einer eher langweiligeren City, sage ich immer, außerhalb von Saarbrücken, was ja die Hauptstadt ist, vom Saarland Homburg, auch so ein paar Partys, sage ich mal, geschmissen und Veranstaltungen. Und dann... Ja, die Zielgruppe ist nicht so groß im Saarland generell, kommt man sich da irgendwann so ein bisschen ins Gehege. Und da ging am Anfang schon, haben wir so ein paar Messages losgefeuert über bekannte Social-Media-Plattformen, die nicht so nett, sage ich mal, waren. Und irgendwann haben wir uns dann gedacht, okay, komm, wir sind alt genug, das macht vielleicht doch keinen Sinn, hier jetzt im kleinen Saarland irgendwie gegeneinander zu arbeiten, und haben uns dann wirklich, ich kann mich erinnern, mal am berühmt-berüchtigten St. Johanna Markt, was so das Zentrum in Saarbrücken ist, was ein sehr schöner Platz ist, an den Tisch gesessen und haben einfach ein paar Dinge ausdiskutiert und haben dann gemerkt, oh krass, das ist schon so eine Wellenlänge, also auf der wir uns bewegen. Wir teilen so ein bisschen die gleiche Vision prinzipiell und haben dann einfach mal zusammen gemacht. Da haben wir noch zusammen Veranstaltungen gemacht, das hat nicht so gut funktioniert, und haben dann irgendwann gesagt, also nicht zwischen uns, sondern so generell, ne, Veranstaltungsmarkt generell schwierig, haben dann auch so ein paar größere Acts gebucht, und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, komm, lass mal was mit Software machen oder die Probleme, die wir gesehen haben, einfach lösen. Und daraus ist das tatsächlich dann so entstanden. Ich weiß bis heute noch, dass ich wir waren ja in einem sehr frühen Stadium im Startup Bootcamp gewesen, was ja so einer der größten Accelerator-Programme ist, so in der Y Combinator, was so im Valley ist, war Startup Bootcamp so ein bisschen global, und dann gab es so ein Fast Track, hat sich das genannt, wo man praktisch so Startups eingeladen hat, die durften dann pitchen. Und der Max hat, glaube ich, bis zu dem Tag, wo wir auf dieser Veranstaltung waren und plötzlich aufgerufen worden sind, nicht gewusst, was wir dann machen. Also wieso, weshalb, warum, weil Pitching war für uns auch so ein bisschen Fremdwort gewesen, und genauso war, glaube ich, dann noch die Performance, wobei es alle gut fanden und wir tatsächlich uns am Ende gegenüber, glaube ich, 600 Teams aus irgendwie 60 Ländern durchgesetzt haben und sind dann tatsächlich Anfang 2015 dieses Programm aufgenommen worden, wo nur so die Top 9, glaube ich, und das war dann in Istanbul gewesen, und dann sind wir noch in Istanbul gelandet. Das ist nochmal eine Story für sich.
Wahnsinn. Dazu habe ich auch noch mal eine Frage später, was für eine Rolle das Programm gespielt hat. So. Aber ganz kurz für davor, auf einer persönlichen Ebene war das, ich kann mir vorstellen, dass die Frage vielleicht schwierig zu beantworten ist im Nachhinein, ja? Aber hättest du das alles alleine so gemacht? Oder war Max der springende Punkt, um quasi irgendwie Sachen dann zusammen anzupacken, weil wir hatten das Thema mehrmals schon, ne? Und ich glaube, Luca und ich sind ja beide, wir haben beide ein ähnliches Interesse, wir würden beide gerne, oder Luca hat sogar auch schon im kleineren Stil, aber wir würden beide auch gerne im größeren Stil irgendwann gründen, oder es muss gar nicht so Startup-mäßig sein, es kann auch einfach irgendwo eben eine normale, mehr so konservative Selbstständigkeit sein, aber ich glaube, bei mir ist so ein Punkt, ich würde tatsächlich das, zumindest Stand jetzt, viel, viel lieber mit jemandem zusammen machen, um sich so gegenseitig hochzuziehen. Deswegen, da gibt's aber sehr verschiedene Meinungen. So, deswegen sehr interessant, was du so jetzt im Nachhinein darüber denkst.
Also um deine eigentliche Frage zu beantworten, hätte ich oder der Max das, glaube ich, gemacht, Ich glaube, heute würde ich sagen, nee, zumindest nicht so. Also es war wirklich, ich glaube, so der ausschlaggebende Punkt. Das hat einfach gepasst und viele haben uns damals auch immer, ich glaube, bis heute sehr gut beschrieben. Ich bin so jemand, der kann Feuer entfachen. Also prinzipiell habe ich sehr viele Ideen und kann so explosiv was nach vorne bringen. Und der Max ist so ein bisschen das Gehirn in der Company, der sowas mit und Long Term dann hoffentlich zwar gemeinsam, aber halt zahlengetrieben auch zum Erfolg bringen. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Top-Kombination, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, neben dem Problem, dass wir niemanden hatten, der dann die Software schreibt. Aber wie gesagt, das haben wir ja gelöst, indem wir sozusagen hatten, uns Mitgründer mit ins Boot geholt haben. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht. Ich glaube, das passt bis heute sehr gut. Und wie du auch gesagt hast, es ist eine sehr gute Freundschaft, sage ich mal, draus entwickelt. Wie gesagt, der Max wohnt ja auch schon ein bisschen länger in Berlin, weil wir damals bei Phänomen auch dann 2017 ein Office in Berlin gemacht haben. Das heißt, er hat also den ersten Schritt gemacht und ich bin jetzt, wie gesagt, dazugekommen. Aber ich kann nur für mich jetzt sprechen. Man müsste den Max vielleicht nochmal fragen, aber ich glaube, die Antwort wäre ähnlich. Vielleicht ist großer Podcast-Fan, der wird sich mit Sicherheit anhören, was ich hier heute, sage ich mal, zur Besten gebe. Glaube ich nicht. Also ich glaube, das war so ein bisschen der richtige Zeitpunkt. Man hat sich getroffen, man hat dann gesagt, okay, das könnte passen, ne? Weiß man natürlich nie. Und ich glaube, es hat sich rauskristallisiert, dass es sehr gut gepasst hat und das bis heute noch. Ne? Und ich glaube auch in der Zukunft auch noch.
Nice, nice. Danke für die ehrliche Antwort auf jeden Fall.
Hört sich sehr romantisch auf jeden Fall zwischen euch beiden an. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass halt in diesen 7 Jahren jetzt ungefähr es nicht immer so ganz rosig war, vor allem wenn du sagst, dass du derjenige bist, der so ein bisschen das Feuer entfacht, also die Ideen reingibt und sagt, hey, das ist super, das ist eine geile Sache, lass uns was machen. Er dann vielleicht also die Sache ein bisschen hemmen muss oder nach klein halten muss. Da gab es bestimmt auch schon die ein oder anderen Probleme, die ihr hattet miteinander. Hättest du Bock darauf, vielleicht ein bisschen einzugehen? Wie habt ihr die gelöst? Habt ihr euch von extern vielleicht auch Hilfe geholt? Habt ihr selber Mentoren? Weil du selber ja auch viel berätst oder auch Max, habt ihr vielleicht euch vielleicht Berater geholt, auch teilweise?
Genau, also definitiv. Ne? Also es ist bis heute Rollercoaster, sage ich mal. Ich glaube, das wird es auch ein Stück weit immer bleiben. Aber ich denke, das Wichtige, was ich dann auch für mich gelernt habe, ist wirklich so offene Kommunikation. Also nicht irgendwie Dinge in sich reinfressen. Klingt immer so ein bisschen super banal, aber es ist wirklich so. Ne? Gerade heute auch mit den Kommunikationstools wie Slack und Co., wo man oftmals dazu neigt, sich irgendwie hinter den Desktop zu verstecken und dann eher eine Message raushaut, was bei wichtigen Themen überhaupt keinen Sinn macht. Setzt man sich hin, gerade wenn man sowieso gegenüber sitzt und sagt einfach, komm, lass doch mal über diese Problematik quatschen. Also definitiv, wir haben uns auch zu Beginn, ne, wie das so ist, ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten bei Phenomena damals, glaube ich, 4000 Cold Calls irgendwie gemacht und Abschlüsse null. Ne? Und da hat der Max natürlich gesagt, ey Marc, was machst du denn da vorne? Sag ich mal so, was soll ich mit Zahlen machen, wenn nichts reinkommt, etc. Ne? Da habe ich dann so ein bisschen sozusagen die Peitsche bekommen. Auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, ah ja, dann mach's doch selbst, ne? So nach dem Motto, dann wirst du sehen, wie das sozusagen ist. Das ist nicht so einfach. Und da haben wir uns in der Tat irgendwann mal eingesperrt und mit unserem ganzen Team, wo wir damals dann so, was heißt ganzes Team, wir waren dann zum Zeitpunkt mal so 7, 8, 9 Leute und haben gesagt, das ist jetzt echt eine Herausforderung, unabhängig ob Produktentwickler oder Marketing oder Sales. Wir schließen uns jetzt mal 2 Wochen ein und kümmern uns dediziert nur um diese Herausforderung. Warum, sagt uns jeder am Telefon, super geiles Produkt, super cool, aber es kauft niemand, was natürlich extrem komisch uns erschienen ist. Und da haben wir uns in der Tat von externen, erfahrenen, sage ich mal, Vertriebsleiter, der sehr viele Stationen durchlaufen hat, mit reingeholt und haben uns nur darum wirklich dediziert gekümmert. Und bestes Beispiel dafür, ein Kunde, kann ich mich daran erinnern, am Telefon abgesagt und 4 Wochen später, weil wir einen neuen Ansatz gefunden haben, wie wir praktisch das Produkt verkaufen, fürs Vierfache, was wir damals angeboten haben, gekauft. Ich sage jetzt besser nicht den Namen, ansonsten ist bis heute auch noch Kunde, sehr zufriedener Kunde sogar. Aber da sieht man so ein bisschen, da scheppert es vielleicht mal, sagt man immer im Saarland, sage ich mal so kurz, aber dann geht es natürlich daraus, auch irgendwie Rückschlüsse zu ziehen, okay, das zu analysieren und daraus halt irgendwie Dinge abzuleiten, um das irgendwie halt in die richtige Bahn werfen zu können. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Das hat uns eigentlich immer so, sage ich mal, über die ganzen Jahre halt begleitet, aber wir waren immer lösungsorientiert. Ne? Was wir zum Beispiel nie gemocht haben bis heute, wenn man sich in den Raum einsperrt und sagt, hör mal zu, das, das und das hat nicht funktioniert. okay, was ist die logische Konsequenz, soll ich den Laden absperren, sondern man muss halt so sozusagen, okay, das hat nicht funktioniert, aber lass uns das, das und das probieren. Ist zwar auch keine Garantie, dass es funktioniert, aber ich denke, das ist auch vielleicht nochmal ein Tipp an alle da draußen, so der Ansatz, den man fahren sollte, neben halt, okay, es muss einen Weg geben, weil viele andere waren, glaube ich, vor gleichen Herausforderungen, haben das auch irgendwie hinbekommen. Nur diesen Weg zu finden, das braucht man ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, und da gibt es natürlich immer mal ein paar Konflikte, aber ich denke, wenn man da offen kommunikativ mit umgeht, dann kann man das sehr schnell beiseite räumen, beziehungsweise geht dann nochmal gemeinsam in eine oder in die gleiche Richtung. Ja.
Ja. Also immer zu kommunizieren, dann sich weiter zu motivieren und im Endeffekt lösungsorientiert an die ganze Sache herangehen.
So, genau, definitiv. Und halt auch keine Angst haben, sich wirklich von extern irgendwie Ratschläge reinzuholen. Ne? Ich war da wirklich einfach so ein bisschen, ich weiß schon, wie es funktioniert, und habe dann natürlich, sage ich mal, ne, weil du einfach so besessen vielleicht von der Materie bist und denkst, okay, das muss funktionieren. Und dann irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, okay, ein, zwei kleine Schräubchen gedreht, weil extern uns gesagt hat, ey, probiert das mal. Und schon hat es irgendwie funktioniert oder besser. Und da merkt man auch, okay, es macht schon Sinn, oftmals auch mal einfach mit anderen Leuten über die Dinge zu sprechen. Vielleicht auch, die müssen nicht unbedingt von der Materie unbedingt sein, sondern einfach mal so eine andere Brille, sage ich mal, also seine eigene Brille abnehmen, eine andere aufsetzen und da eben einfach mal andere Leute ins Unternehmen zu gucken und einfach mal Ratschläge zu geben. Und das kann ich auch nur empfehlen. Auch Stichwort sowas wie Business Angels, ne? Also jetzt nicht immer nur Cash. Auf der Straße gibt es Geld, man findet mit Sicherheit auch, wenn man eine halbwegs gute Idee hat, aber ich glaube, gerade in so einem Anfangsstadium ist es auch extrem wichtig, dort so die Weichen zu stellen und einfach sich auch vielleicht von Leuten, die schon mal sowas gemacht haben, vielleicht sogar groß gemacht haben, einfach erzählen zu lassen, guck mal, darauf müsst ihr achten, und das und diesen Tipp, sage ich mal, gebe ich euch, und immer offen dahingehend sein, weil meistens meinen es die Leute, sage ich mal, gut mit einem, und ich denke, das sollte man annehmen, ja.
Kurze Zwischenfrage zu an welchem Stadium wart ihr denn, als das passiert ist mit den 4000 Cold Calls? Also inwiefern wart ihr schon quasi up to speed mit dem Produkt?
Genau, also wir waren eigentlich live gewesen. Also war vielleicht ein bisschen überspitzt. Also wir hatten halt so ein paar Kunden logischerweise gehabt, Early Traction. Das war eigentlich ziemlich genau, also ich glaube, das Unternehmen wurde im Februar oder März gegründet, 2015. Dann waren wir von August bis Dezember in diesem Startup Bootcamp gewesen, sind davon zurückgekommen, ne? Also wo wir in dieser Zeit bis Startup Bootcamp und im Startup Bootcamp haben wir eher das Produkt weiter geshaped, auch natürlich mit potenziellen Kunden gesprochen, überwiegend in der MENA-Region, sage ich mal, in dem Fall, und sind dann zurückgekommen, und dann hatten wir eigentlich gedacht, oh krass, hatten gerade so eine erste Finanzierung bekommen, ne? So eine kleine Seed-Finanzierung, weil das ist immer so, dass die Intention bei so einem Abschluss von so einem Programm, dass du halt irgendwie vor 400 Investoren, Corporates habe ich da gepitcht, und dass du halt irgendwie eine Anschlussfinanzierung bekommst, die haben wir dann noch bekommen, haben ein paar Leute eingestellt, und dann ging das eigentlich mit höherer Schlagzahl praktisch los, Leute anzurufen, halt Sales, und das war eigentlich also im relativ frühen, sage ich mal, Stadium noch gewesen, was natürlich dann auch so ein bisschen frustrierend ist, ne? Du kommst irgendwie mit Hände oben gefühlt zurück irgendwie aus Istanbul, hast eine Finanzierung bekommen, und dann fällst du praktisch nochmal nach ein paar Wochen später so ein bisschen auf die Fresse, aber weiter geht's.
Weil also jeder, der mal, ich weiß nicht, ich kann es aus Erfahrung sagen, und der ein oder andere vielleicht auch, jeder, der wirklich mal anständig Cold Calls gemacht hat, weiß, dass 4000 Cold Calls eine ganz schöne Menge sind. So. Das ist eine ganze Menge. Also an so einem guten Vormittag habe ich vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 rausgeballert. So. Also ich weiß nicht, wie schnell du bist, aber da kann man sich dann ausrechnen, wie lange das dauert. Was habt ihr denn so... Also ganz straight die Frage, was habt ihr denn so Elementares geändert, was aber doch relativ schnell sich hat implementieren lassen, dass es dann doch so schlagartig besser geworden ist?
Genau, also es hat sich rauskristallisiert. Wir haben dann praktisch so eine Fake-Quality-Management-Geschichte angerufen. Das heißt, genau die Leute, also ich war übrigens auch nicht alleine gewesen, der die Cold Calls gemacht hat, ansonsten wäre ich sehr wahrscheinlich immer noch da sitzen. Ja. Wir waren dann schon ein paar mehr Leute gewesen, richtig. Also 4000 ist schon eine ganze Menge. Waren dann schon drei oder vier Leute, glaube ich, damals gewesen, hatten aber schon eine sehr hohe Schlagzahl und haben dann praktisch, also genau die gleichen Leute, die verkaufen wollen, haben angerufen, okay, woran lag es denn praktisch? Und hat sich rauskristallisiert, dass es nicht das Produkt war, es war nicht der Preis gewesen, sondern es war schwierig für Unternehmen gewesen, wie sie das in ihre bestehenden Prozesse, sei es aus Unternehmenssicht oder auch hier vielleicht sogar aus den Event, sage ich mal, Prozesssicht irgendwie sinnvoll integrieren lassen. Und dann hat sich eben rauskristallisiert, oder was haben wir geändert? Wir haben praktisch dann für jeden Kunden eher so eine individuelle Welt aufgebaut, sage ich mal, wo mein Herz angefangen hat zu bluten, weil das halt nicht skalierbar ist, sage ich mal prinzipiell. Ne? Du gehst so mit dem Software-as-a-Service-Modell ran und plötzlich merkst du, oh, du musst da für jeden Kunden eher so eine Welt aufbauen, so was eher so Richtung Projektgeschäft, sage ich mal, geht. Das heißt, wenn du nachher 1.000 Kunden hast, brauchst du auch gefühlt 1.000 Leute, sage ich mal, dort sitzen, die das, sage ich mal, immer wieder weiter verkaufen und vorantreiben. Und plötzlich hatten wir, wie gesagt, einen Kunden, der irgendwie bei gefühlt 500 Euro gesagt hat, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, für 2.000 Euro das Produkt gekauft. Also fürs Vierfache, wo ich auch gedacht habe, hä? Also der hat gerade genau das gleiche Produkt eingekauft. Wir haben jetzt so ein bisschen anderen Sales Approach halt gefahren. Ne? Also er ist so ein bisschen individueller auf die Leute eingegangen. Ne? Also nicht mehr so Standard von der Stange praktisch, sondern eher individuell darauf eingegangen. Und das hat dann auch sehr lange Zeit gut funktioniert. Aber irgendwann haben wir natürlich auch dann mit den ganzen Learnings gucken müssen, wie können wir das dann nochmal optimieren, automatisieren, sodass es auch wirklich wieder so ein bisschen skalierbares, sage ich mal, Modell wird, was wir irgendwann dann auch geschafft haben. Aber das war so das Key Learning gewesen, ja, was wir damals innerhalb von den 2 Wochen wirklich rausgehört haben, was wir dann aber, wie gesagt, lösen konnten. Und ich denke, das war das Wichtigste gewesen, ja.
Interessant. Ich habe noch mal eine Frage, so ein bisschen allgemeiner eher. Und zwar, du, also was die Pitches auch angeht, weil du auch meintest, dass du damals vor 400 Leuten gepitcht hast, so Max wusste überhaupt noch gar nicht, was Pitchen ist, so gefühlt, beziehungsweise du wahrscheinlich warst vielleicht auch genau, nicht so ganz familiar damit. Es gibt natürlich die Leute, die so ein bisschen diese Präsentationssache so ein bisschen einfacher fällt, würde ich sagen. Andere müssen da vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, das zu lernen. War das so ein ganz normaler On-the-Go-Prozess über die Jahre, eben auch irgendwie aus den Veranstaltungen raus, wo man vielleicht hier und da mal was anmoderieren musste, wo man sowas, das habe ich mich ehrlich gesagt schon bei sehr vielen Frauen gefragt, wie machen alle im Geheimen jeden Tag Coaching-Sessions so, dass sie mit ihren Pitches quasi in den Präsentationen dann auch wirklich on the spot sind, weil es geht ja um Geld und ums Überleben teilweise, ne, fürs Unternehmen.
Genau.
Oder ist es bei dir einfach irgendwie so on the go entstanden?
Nee, also nicht on the go. Also ich glaube, ich hatte keine Angst davor gehabt, aber hat, wie gesagt, auch null Erfahrung gehabt. Wie gesagt, war einfach so ein bisschen die Hands-on, let's do it, sag ich mal, Mentalität. Aber in der Tat, da gibt's auch eine lustige Story, als wir in Istanbul waren und damals unseren ersten Pitch vorgetragen haben, war ich natürlich so davon überzeugt, dass das der beste Pitch auf Erden ist. Und nach 10 Minuten hat sich rausgestellt, dass wir irgendwie, es war so ein 2-Minuten-Pitch gewesen, also wirklich so kein Elevator, ein bisschen Extended Elevator-Pitch gewesen, hat sich rauskristallisiert, dass ich 1:45 über das Problem gesprochen habe und 15 Sekunden über die Lösung. Und eigentlich sollte es genau andersrum sein. Ne? Und da war ich so sauer gewesen, weil das mir halt so 1-2 Mentoren gesagt haben, hör mal zu, Marc, das war zwar alles schön und gut, aber so pitcht man nicht. Und der Max hat sich kaputt, oder heute lachen wir uns kaputt, weil ich da wirklich gefühlt in die Ecke gegangen und habe gesagt, es darf doch nicht wahr sein, die haben alle Unrecht, ich habe Recht. Und dann habe ich während diesem Startup Bootcamp wirklich so gelernt, was es heißt zu pitchen. Und dort hatte ich wirklich, muss ich bis heute sagen, hat mir ein Coach hingesetzt bekommen. Und da haben wir, glaube ich, 6 Wochen lang, weil es, wie gesagt, ja die Idee war, dass man am Ende des sozusagen des Startup Bootcamps auch gut pitchen kann. Man musste sozusagen sein Unternehmen, seine Vision, sein Produkt ja, sage ich mal, vorstellen, tagtäglich. Und irgendwann hat es wirklich zum Hals rausgehangen, eigentlich nur Pitch-Training gehabt. Also neben den ganzen anderen Dingen, also immer auch Pitch-Training. Und das hat mich schon so ein bisschen geformt. Selbst danach war das natürlich noch nicht der absolute Top-Pitch. Gibt es auch auf Video 7 Minuten, wo ich da auf der Bühne hocke, auch auf YouTube oder so und da pitche in Istanbul. Das war ganz nett. Aber heute muss ich immer jetzt nochmal so ein bisschen drüber lachen, wie ich damals gepitcht habe. Inzwischen hat es das natürlich nochmal weiterentwickelt. Das ist wie so ein Living Document wirklich. Ne? Man hat mal so seinen ersten Pitch, dann pitcht man, dann bekommt man Feedback. 2., 3., 4., 5., 6., 7. Variante. Ich glaube, inzwischen ist es die 20., 30. oder jetzt schon bei Emlen oder so. Aber ich denke, genau das ist wichtig. Also ich sage immer so, alles andere wäre Stillstand. Und ich glaube, Fortschritt, sage ich mal, auch in den Dingen oder Weiterentwicklung ist extrem wichtig. Und also wie gesagt, Bock drauf gehabt, aber nicht gekonnt zu Beginn, aber einfach mal gemacht und dann mit Sales Coaches und halt einfach, weil auch einfach mal für Pitches angemeldet und gemacht, extrem viel Erfahrung dann gesammelt. Wir haben auch den ein oder anderen Pitch-Wettbewerb dann auch gewinnen können, was dir natürlich auch so ein bisschen mehr Selbstvertrauen, sage ich mal, gibt und daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt. Aber bis heute würde ich sagen, ich, ich gebe immer alles, aber da ist immer noch Luft nach oben. Und ich glaube, das wird auch bis ans Lebensende, sage ich mal, so sein. Und da gucke ich natürlich auch, wie kann man sich da, sage ich mal, weiterentwickeln oder Feedback von erfahrenen Gründern oder Pitchern, sage ich mal, dann auch nehmen oder sich was abgucken. TEDx-Talks zum Beispiel, auch so die Kunst wie soll ich sagen, des öffentlichen Sprechens und so, gibt es interessante Bücher, die man dann natürlich dann auch mal sich einfach reinfetzt, weil man damit auch irgendwie Dinge kann rausnehmen, um irgendwie besser zu werden, ja.
Absolut, ja. Hat euch schon auf jeden Fall so einen Kickstart gegeben, ne? Wie das so klingt, dieses Startup Bootcamp.
Definitiv, also ich glaube, es ist einmal schön gemacht zu haben. Heute werde ich es nicht nochmal machen, also nicht, weil es uns nichts gebracht hat, sondern wir konnten sehr viel, wir haben sehr viel gelernt, auch KPI-getrieben zu arbeiten damals, ne? KPIs, what the fuck ist das? So nach dem Motto damals morgens auf die Arbeit gekommen, oh jo, heute machen wir mal irgendwas, und da hat man wirklich so gelernt, halt, sage ich mal, KPI-getrieben zu arbeiten, also auf ein Ziel, sage ich mal, hinzuarbeiten, ne? Weil ansonsten ist alles gefühlt gut. Ne, habe ich heute 2 Deals geclosed, ist das gut oder schlecht? Oder 20 Deals, sage ich mal. Das hat uns schon weitergebracht. Aber jetzt, sage ich mal, mit den ganzen Learnings bräuchte ich es nicht nochmal, weil man auch, wie gesagt, in so einer frühen Unternehmensphase auch verhältnismäßig, sage ich mal, ein paar zu viel Prozente vielleicht abgibt. Also es variiert vielleicht auch von Accelerator oder Incubator-Programm von dem einen zu dem anderen, für das, was es dann letztendlich vielleicht an Impact jetzt heute noch hatte. Damals hat uns extrem viel geholfen, aber wie gesagt, heute, ich kann es, glaube ich, jedem empfehlen. Wie gesagt, wenn man da Bock drauf hat, es bringt schon was, gerade wenn man so komplett neu, das für sich ein Neuland ist, kann man sehr viel lernen, sehr viel mitnehmen. Aber wie gesagt, jetzt bei Emlen hätten wir das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gebraucht. Was nicht heißt, dass wir alles können, aber wie gesagt, da haben wir natürlich ein paar Learnings können mitziehen, die wir jetzt damit konnten schon einführen, ja.
Wir sind. Okay. Cool. Von meiner Seite nur eine abschließende Frage und dann gebe ich dir auch nochmal das Wort, Luca. Wir haben jetzt viel über Arbeiten und so die Entwicklung gesprochen. Du wirkst ja relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jetzt mittlerweile auch nicht mehr so diese Workaholic-Phase, die vielleicht so in den Anfangsstunden oder vielleicht auch umso mehr, aber die so in den Anfangsmonaten der Gründung quasi so vor sich geht. Gab es da irgend so einen Kanal, wodurch du dich immer mal wieder irgendwie abgelenkt hast, vielleicht auch so von der anfänglichen so quasi eine Zweierbeziehung mit deinem Co-Gründer, so. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwann denkt man, Beziehung. Ja, ist ja eine Art Beziehung, wie viel Zeit wir miteinander verbringen,
Eine
so,
andere Art
also
der Beziehung,
eine
ja.
andere Art der Beziehung. Kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann auch mal ein bisschen irgendwie abschalten muss. Gibt es da irgendwelche Kanäle, die du für dich gefunden hast, oder ist es das Übliche wie Sport und irgendwie mal spazieren
Ja.
gehen oder mal was anderes sehen oder sowas?
Ist eher jetzt, also wie gesagt, da bin ich eher so ein bisschen vielleicht langweilig, ist dann in der Tat, sage ich mal, so die klassischen Dinge wie, sage ich mal, Sport. Habe mein ganzes Leben schon sehr viel Sport auch gemacht, also sage ich mal, Fußball auch mal in der Oberliga gekickt, Tennis etc. Inzwischen golf ich, wo jeder immer lacht. Darf man auch mal lachen, aber es ist
Ich
ein
wollte gerade
sehr
fragen, als Gründer.
es ist ein sehr herausfordernder Sport, also sehr challenging im Blick auf Präzision, Mentalsport. Und das hilft auch so ein bisschen dabei. Also Golfen wirklich, wie gesagt, der eine oder andere da draußen mag es vielleicht nicht. Ich kann es nur empfehlen, kann man extrem gut abschalten, weil man ist draußen in der Natur, auch für eine längere Zeit, hat auch eigentlich keine bis wenig Chancen, sein Handy in die Hand zu nehmen, weil ansonsten, weil man auch ein bisschen Druck bekommt, weil hinten dran ja auch dann nochmal Leute spielen. Also man muss ja beweisen können, dass man da irgendwann mal den Ball ins Loch, sage ich mal, auch bringt. Aber auch, wie gesagt, ich gehe sehr gerne auch sehr viel spazieren. Manche meiner Freunde behaupten, ich würde mich ab und zu tot spazieren. Mache ich aber sehr gerne, um abzuschalten. Reise normal sehr viel, gehe sehr gerne unter Leute, also abends auch mal gut essen, trinken, einfach mal mit Freunden abhängen. Spiele noch Gitarre. Das hilft auch dabei, sage ich mal, ein Stück weit abzuschalten. Ich habe in der Tat zwischendurch mal auch so ein bisschen angefangen, so die eine oder andere App auch runtergeladen, so Richtung, ja, Meditation einfach mal abzuschalten. Das mache ich nicht mehr so konsequent, hilft aber schon. Also kann ich schon empfehlen, müsste ich mal nochmal machen. Aber ansonsten, und vielleicht wo auch so ein bisschen die Frage drauf einzieht, klar, am Anfang verläuft man sich sehr viel so in Mikro- oder halt Micromanagement. Also gefühlt guckt man überall drauf und regt sich auf, wenn eine E-Mail rausging mit einem Rechtschreibfehler und so. Inzwischen viel mehr entspannter, weil ich weiß, das ist es nicht wert sozusagen. Also es bringt einfach nichts. Und auch genauso dahingehend, es bringt jetzt nichts irgendwie auch wenn es dazu verleitet, irgendwie noch um abends um 9 oder um 10 Uhr eine E-Mail rauszuschießen, weil letztendlich derjenige, an den du das schickst, der öffnet sie eh erst morgen früh, sage ich mal um 8 oder halb 9. Das waren so Learnings, das hat eine Zeit lang gebraucht. Das heißt nicht, dass ich nicht immer noch ab und zu auch hier sitze um 9 oder um 10 Uhr oder teilweise E-Mails verschicke, aber ich glaube, inzwischen kann ich das viel besser einschätzen. Das braucht ein bisschen Zeit, aber ich kann nur jedem empfehlen, da auch so seine, für sich, sage ich mal, Dinge irgendwie zu entdecken, die dabei helfen, weil alles andere, ja, führt, glaube ich, so ein bisschen in die falsche Richtung. Man sollte neben den ganzen Gründern viel Arbeit auch immer noch mal oder Gründungsgeschichten einfach Zeit für sich finden, Freunde, Family, Dinge machen, die einem Spaß machen, arbeiten, gründen auch. Ich bin nicht so ein großer Fan, sehr viele Leute sagen mal Work-Life-Balance. Das ging für mich immer so, wie es würde die Arbeit null Spaß machen, dann hat man vielleicht auch was falsch gemacht, sondern das macht, soll auch Spaß machen. Aber einfach im Nachgang oder auch davor Dinge für sich entdecken, die irgendwie helfen, abzuschalten. Und da habe ich, glaube ich, jetzt nicht so mega krasse, sage ich mal, Sachen, aber vielleicht der eine oder andere. Aber bei mir helfen auch die normalen Dinge, die sehr viel, glaube ich, auch machen, ja.
Okay, cool. Also ich glaube auf jeden Fall, das war der perfekte Abschluss, um ehrlich zu sein. Ich werde dennoch jetzt nochmal eine Sache fragen. Ich hatte gesehen, dass du dich auch als Unternehmenspate, ich meine, du machst ja echt enorm viel und in Sachen Beratung anscheinend, du magst das auch. Ich hatte gesehen, du bist Unternehmenspate in Saarbrücken bei einer Schule, bei der Günter-Wöhe-Schule und unterstützt dort die Kinder teilweise, auch noch bis heute. Und ich hätte jetzt gerne gewusst, ja, was sagst du, was gibt es denn so drei Learnings von dir quasi, wenn jemand sagt, ja, ich meine, die wollen jetzt in dem Alter wahrscheinlich nicht anfangen, irgendwas zu gründen, aber wenn sie es wollen in ihrer Zukunft, was gibt es denn so für drei Learnings mit, worauf sollte ein Gründer achten?
Ja, also so Learnings oder Tipps vielleicht gepaart. Also number one für mich, und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, hat man, glaube ich, rausgehört, ist einfach, mach es. Also do it. Ich habe wirklich mit sehr vielen, auch in meinem Freundesumfeld, teilweise mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, ich habe die Idee und ich kenne jemand, bestes Beispiel dafür, dann 4 Jahre irgendwie rumgedoktert, bis endlich mal zu dem Schluss gekommen ist, okay, jetzt mache ich es. Ne? Und aus meiner Sicht 4 Jahre verloren, ne? Weil es gibt keinen falschen und keinen richtigen, Zeitpunkt. Es ist eigentlich immer der beste Zeitpunkt ist jetzt einfach sozusagen zu machen, bin ich der festen Überzeugung. Und sehr viele haben Angst davor, weil sie, glaube ich, auch glauben, oh, so Gründer, ich muss alles wissen oder vielleicht sogar hier, das sind auch die Leute, die im Anzug irgendwie rumlaufen mit Krawatte und so, Quatsch halt komplett. Ne? Und das ist so ein bisschen das Number One Learning, wenn man irgendwie eine Idee hat, glaubt daran oder irgendwas macht einem Spaß, dann soll man es einfach tun und alles andere entwickelt sich. Es kann sich auch rauskristallisieren, dass es nicht klappt. Dann ist das aber genauso okay. Man hat es aber zumindest probiert. Also es ist wirklich so, das Number One Learning. Und ich glaube, da hatte ich jetzt weniger Probleme mit, weil ich einfach sehr oft, sage ich mal, einfach gemacht habe. Und ich glaube, das will ich auch so ein Stück weit weitergeben. Und das versuche ich dann auch genau bei solchen, sage ich mal, Dingen, wo ich irgendwie Gründerpate bin oder auch irgendwie der ein oder andere, der mal auf mich zukommt, hey Marc, wie war das damals gewesen, immer so als ersten Tipp oder Learning mitzugeben. Mach es einfach und irgendwas wird sich daraus entwickeln. Try and Error, sage ich mal, so ein bisschen halt Mentalität. Mhm. Das ist so das erste große, sage ich mal, Learning oder Tipp. Das zweite ist definitiv durchhalten. Also das ist auch Standard vielleicht, aber es wird immer an den Punkt kommen, wo du denkst, boah, krass, warum mache ich das überhaupt, sage ich mal jetzt noch, so viele Barrieren und irgendwie vielleicht Steine, die im Weg liegen. Also gefühlt hätten wir damals bei Phenomen nach 2 Wochen schon nochmal absperren müssten, wenn wir gesagt hätten, oh, es gibt so viele Probleme oder das hat nicht funktioniert und das. Aber wir haben gesagt, nee, das kann es jetzt nicht sein, sondern wir haben einfach immer weitergemacht. Ne? Es geht so ein bisschen mit dieser ersten Learning oder Tipp, glaube ich, so ein bisschen Hand in Hand auch, also praktisch immer weitermachen. Es gibt ja auch krasse Beispiele, sehr viele erfolgreiche Unternehmen, ne, sag mal so Henry Ford oder so, wo jeder ja mit Sicherheit kennt von der Automarke, sage ich mal, hat auch vorher 2, 3 Unternehmen in Sand gesetzt und beim 4. oder 5. hat es dann, sage ich mal, hat funktioniert, ne, und das zeigt, glaube ich, sehr gut, dass das ist jetzt nur ein Beispiel, bei sehr vielen anderen auch so ist. Und das dritte, ja. Vielleicht, ja, kommt vielleicht nochmal darauf auf die Frage, die ihr hattet, einfach Spaß bei der Sache haben. Ne? Also selbst nicht so ernst, sage ich mal, die Geschichte irgendwie nehmen, sondern fangt mal an zu verkrampfen. Also wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass das Spaß macht, dass man da mit Herzblut dabei ist. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, das kann passieren, da gibt es ja auch sehr viele Beispiele sozusagen, auch innerhalb von erfolgreichen Gründungen, die irgendwann für sich gesagt haben, keine Ahnung, von 1.000 auf 10.000 Mitarbeitern, das ist jetzt nicht mehr meins, da müssen andere Leute übernehmen, es macht mir nicht mehr Spaß, dass man da vielleicht aber sich einen richtigen Zeitpunkt irgendwie findet, einfach zu sagen, okay, es macht mir keinen Spaß mehr und dann auch sagen zu können, okay, vielleicht was Neues jetzt nochmal machen oder eher positiv umgedreht, was ich eigentlich sagen wollte, okay, es soll immer Spaß machen, weil wenn der, sage ich mal, Punkt nicht mehr da ist, dann muss man vielleicht überlegen, ist das noch das Richtige prinzipiell. Und das sind eigentlich so die drei Key Learnings, an denen ich mich jetzt so ein bisschen, die sich auch in Sicherheit entwickelt haben. Vor 7 Jahren hätte ich dir vielleicht irgendwie Unsinnsantworten gegeben, vielleicht war das auch Unsinn, sage ich mal, aber ist so ein bisschen halt auch gereift, sage ich mal, jetzt über die letzten 7 Jahren. Das sind eigentlich so die Dinge, die ich gerne auch anderen immer mit auf den Weg gebe. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das, sage ich mal, hilft, aber ich kann von mir behaupten, dass es hilft und deswegen gebe ich das gern immer so weiter, ne? Und deswegen engagiere ich mich, wie gesagt, auch unter anderem vielleicht noch abschließend auch so als Gründer, sage ich mal, Pate, was auch Spaß macht, einfach zu sehen, was junge Kids, sage ich mal, einfach für Ideen haben, mit einem ganz anderen Mindset noch die Welt auch teilweise noch ganz anders sehen und da hoffe ich auch, dass ich da auch in der Zukunft, sage ich mal, mich auch bei anderen Dingen irgendwie kann mit einbringen, weil das ist so ein bisschen das, was mir auch persönlich Spaß macht, sage ich mal, neben, sage ich mal, den eigentlichen Gründungen, der eigentlichen Arbeit, da einfach auch so ein bisschen das Wissen oder die Mentalität weiterzugeben. Und das hoffe ich auch, dass ich das so lange wie möglich irgendwie tun kann, weil ich es sehr gerne mache.
Cool, ja, dann hoffe ich das auch für dich und auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch, es war super interessant.
Sehr gerne.
Hat sehr Spaß gemacht, vielleicht können wir das in geräumiger Zeit mal wiederholen, wenn es auch ein paar Neuigkeiten gibt, aber bei deiner Person glaube ich das auf jeden Fall, dass sich das alles sehr dynamisch verändert.
Auf dem Weg von 100 zu 1000 Mitarbeitern dann bei Ende. wenn du das noch Spaß noch mag, ja? Ich weiß ja nicht.
Erstmal auf die 100 müssen wir mal kommen und dann von dort Step by Step, aber genau, wir geben weiter Gas. Auch von meiner Seite aus vielen Dank, hat mich super gefreut, richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, war mein erstes Mal im Hinblick auf Podcast, kann ich mir gerne öfter vorstellen, gerne mit euch oder auch woanders. Cool, vielen Dank auf jeden Fall an euch, Luca und Ivo.